Reklame!
Kennt ihr dieses Gefühl, wenn plötzlich die Sonne rauskommt und man sofort denkt, ich muss raus, irgendwas erleben? Nur wir hängen noch im Alltag fest. Und genau da kommt AIDA ins Spiel. Tagsüber zusammen losziehen, neue Städte entdecken und draußen aktiv sein. Na und abends wird's richtig gut. Shows, Live-Entertainment, Themenabende, ein Drink beim Sundowner und plötzlich ist jeder Abend wie ein kleines Event. Und das Beste, auf AIDA ist immer alles möglich. Wenn ihr auch Lust auf so einen Neustart habt, Infos gibt's im Reisebüro oder auf aida.de.
Reklame. Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
Guten Morgen. Es ist Ortszeit 8.04 Uhr am Freitag, den 26. April, der Morgen nach der ersten Runde des NFL Drafts 2019. Ich weiß nicht, ob man es an meiner Stimme ein bisschen hört, dass ich noch nicht so lange wach bin. Meine Wenigkeit Christoph Kröger ist sehr müde, aber das Gleiche gilt, denke ich mal, auch für Adrian Franke.
Es geht eigentlich fast noch. Einen wunderschönen guten Tag. Ich habe ja jetzt noch nicht geschlafen. Du hast jetzt irgendwie 2 Stunden oder so geschlafen, gell?
Gift. Das war keine gute Idee. Ich bin nämlich richtig zerstört.
Ja. Das ist dann so, ne? Ich habe vorher vorm Draft 3 Stunden, gute 3 Stunden geschlafen. Dann
habe ich durch. Auch schon geschlafen.
Ja, dann 3 Stunden. Dann hättest du jetzt irgendwie Sport machen müssen oder sowas.
Ja.
Nee, es ist natürlich ist es anstrengend mit den Nachtschichten, aber ich glaube, im Moment ist bei mir noch das Draft-Adrenalin da und dann nach der Aufnahme falle ich ins Bett.
Ich habe jetzt komplett gegensätzliche Sachen schon bei Twitter gelesen. Die einen sagen, es war eine sehr logische erste Runde. Die anderen sagen, es ist die verrückteste erste Runde aller Zeiten. Vielleicht ein Satz vorweg. Wie schätzt du das Ganze ein, was da heute Nacht passiert ist?
Ich fand, es waren eigentlich viele relativ logische Picks. Also wir gehen sie ja gleich durch und ich fand, es war wirklich sehr viele Picks, die Sinn gemacht haben. Einige ja auch, die man vorher vermutet hatte. Und ich fand, es gab halt so 2, 3 Teams, die den Draft so ein bisschen durcheinander gewirbelt haben. Aber auch von den Spielern insgesamt, die jetzt in der ersten Runde weggegangen sind, das waren ja dann doch die meisten, die man auch so für die erste Runde auf den Blick hat. Natürlich sind 2, 3 rausgefallen, wenn wir auf den Metcalf zum Beispiel schauen oder auch die beiden anderen Cornerbacks, die beiden anderen Top 3 Cornerbacks, wenn man so will, mit Byron Murphy und Greedy Williams, die rausgefallen sind. Aber an sich, so von den generellen Spielern her, fand ich, waren es schon die meisten, die man gedacht hatte, aber eben nicht alle. Und die haben es dann eben interessant gemacht.
Ich finde, grundsätzlich war es eine logische erste Runde, aber die Picks, die du gerade angesprochen hast, die das so ein bisschen durcheinander gewürfelt haben, die finde ich halt super verrückt und super absurd. Also, weißt du, da, ich finde die Gegensätze so riesig. Aber ja, da werden wir gleich drüber sprechen. Wir gehen jetzt einmal durch die erste Runde. Über ein paar Picks werden wir ein bisschen mehr sprechen. Über ein paar Picks vielleicht ein bisschen weniger. Vor allem, wenn sie für uns halt eben logisch waren und wir schon drüber gesprochen haben, dass das ganz gut passen könnte. Dann muss man da, glaube ich, nicht mehr so viel zu sagen. Aber gehen wir mal nacheinander, Pick für Pick, das Ganze durch.
Der NFL Draft.
Wo man viel drüber reden sollte, ist Pick Nummer 1. Da wurde im Vorfeld natürlich schon wild diskutiert. Ich glaube, wann haben wir das erste Mal über die Cardinals und ihren First Overall Pick gesprochen? Ich glaube,
Januar, Februar, so die Ecke. Also Februar wurde es so richtig laut dann mit der Combine spätestens. Ab der Combine haben ja viele gesagt, für sie ist es eigentlich klar, dass Murray der erste Pick sein wird.
Für uns war es aber nicht klar und vor allem für dich nicht. Jetzt haben die Arizona Cardinals an 1, obwohl sie letztes Jahr Josh Rosen, also mutmaßlich damals ihren zukünftigen Franchise-Quarterback gedraftet haben, trotzdem jetzt an 1 einen weiteren Quarterback geholt, und zwar Kyler Murray aus Oklahoma.
Ja, ich glaube, es war, und wenn man jetzt sich die PKs anschaut nach der und die Phone Calls, die es dann ja gibt, diese Presse-Calls mit von den Cardinals verantwortlich, von Steve Keim vor allem, dem Geschäftsführer, war es tatsächlich, glaube ich, das, was man jetzt in den letzten Tagen vermehrt gehört hat, nämlich, dass es intern man sich einfach nicht zu 100%ig einig war, dass Keim sich schwer damit getan hat, Rosen aufzugeben, was ja auch verständlich ist, weil zum einen war es sein Pick und zum anderen war man ja auch letztes Jahr und auch nach allem, was jetzt in dieser Offseason soweit passiert ist, war man ja mit Rosen eigentlich sehr zufrieden, was den Spieler selbst angeht. Also, dass die Umstände natürlich brutal schwierig waren, ist da was anderes. Aber ich glaube, in Arizona gab es immer noch viele, die der Meinung waren und sind, dass Rosen ein Franchise-Quarterback sein kann. Und zu denen gehöre ich auf jeden Fall auch. Was sagt uns jetzt dieser Pick, dass sie Kyler Murray genommen haben? Ich glaube, es sagt uns zum einen, dass man ganz, ganz klar all-in geht mit Cliff Kingsbury. Also, dass man da nicht irgendwie, oder anders gesagt, hätten sie jetzt an eins Quinn Williams genommen oder wären rausgetradet oder irgendwas in der Richtung, dann wäre jetzt wahrscheinlich aus Cardinals Sicht so ein bisschen die Schlagzeile, ist da schon intern irgendwie so ein bisschen was am Brodeln, kriegt Kingsbury nicht seinen Guy, irgendwas in der Ecke. Mit Murray ist jetzt auf jeden Fall, denke ich, da der Aspekt klar. Man gibt Cliff Kingsbury den Quarterback, den er will, den er schon seit Jahren will, den er schon aus der Highschool rekrutieren wollte, den er schon im College dann zu sich holen wollte, der, bei dem er davon überzeugt ist, dass er perfekt in sein Scheme passt. Das ist für mich der eine Punkt. Und der andere Punkt ist dann, und da, das ist dann so ein bisschen mehr in Nuancen zu betrachten, die Leute, die dann letztlich die Entscheidung für Murray in Arizona getroffen haben. Und im Endeffekt wahrscheinlich war es der Owner, der das finale Say hatte. Also wahrscheinlich, wenn es zwei Lager so irgendwie gibt im Draft, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass der Owner gerade bei so einem Prestige-Pick das letzte Wort hat. Im Endeffekt gehst du jetzt davon aus, dass Kyler Murray, oder gehen die Cardinals davon aus, dass Kyler Murray der nächste Superstar, Quarterback, Patrick Mahomes, was auch immer werden kann. Und ich denke, oder meine Schlussfolgerung ist, dass sie das Josh Rosen in dem Ausmaß nicht zugetraut haben. Und dass dann eben zusammenkommt gewissermaßen, es ist der perfekte Fit für Kingsbury oder der Spieler, den Kingsbury haben will, den er als den perfekten Fit sieht für seine Offense. Und es ist vom Talent her der Spieler, den sie in Arizona als den nächsten potenziellen Superstar-Quarterback betrachten. Und ich habe das ja oft gesagt, dass für mich Rosen das bessere Prospect an sich ist, dass ich glaube auch immer noch, dass Rosen ein sehr, sehr guter Quarterback werden kann. Jetzt wird natürlich die spannende Frage sein, was passiert mit Josh Rosen, weil er wurde ja heute jetzt nicht getradet.
Und genau das ist für mich der Punkt. Ich habe kein Problem damit, wenn das argumentativ so vorging bei den Cardinals, wie du es gerade erläutert hast. Für mich ist es dann aber ein Problem, dass Josh Rosen noch im Roster ist. Dass Josh Rosen nicht getradet wurde und vor allem nicht vor dem Draft getradet wurde, weil durch diesen Pick ist der Trade-Value natürlich enorm eingebrochen. Weil die anderen Mannschaften wissen jetzt, wie der Wert innerhalb der Cardinals in Sachen Rosen ist. Und dadurch geht der Trade-Value enorm runter. Mhm. Und dass sie ihn vor dem Draft nicht, soweit ich weiß, haben sie es ja auch nicht mal richtig versucht, oder? Also ja, zumindest ist das, was man hört. Und das verstehe ich halt überhaupt nicht. Ich habe kein Problem damit, dass man sagt, okay, wir haben hier die Chance, wenn sie das so sehen, wovon ich jetzt ausgehe, wenn sie davon ausgehen, dass sie mit Kyler Murray den in den nächsten Jahren besseren Quarterback und einen absoluten Star-Quarterback bekommen, dass sie das dann machen, aber dass sie dann ihren letzten First-Round-Pick nicht vor dem Draft intensiv versuchen zu traden, das erklärt sich mir halt nicht so komplett.
Also du hast völlig recht und ich sehe das genauso. Ich sehe auch, bin auch der Meinung, je nachdem, wann man sich, also ich glaube auch nicht, davon bin ich immer noch überzeugt, dass das nicht im Februar schon feststand, dass sie Kyler Murray nehmen, sondern dass das in den letzten zwei Wochen irgendwie da in der Richtung entschieden wurde. Aber dann sehe ich es genauso, dann hättest du eben aggressiv versuchen müssen, Rosen zu traden. Und alles, was man jetzt hört, was jetzt heute auch berichtet wurde, gab es eigentlich so wirklich konkrete Gespräche, ja wohl nur mit den Giants und den Dolphins, das sind so die zwei Teams, die so ein bisschen gefloatet sind. Die Chargers sollen halbwegs konkretes Interesse haben und wohl auch schon mal irgendwie so ein loses Angebot abgegeben haben. Also, wenn du mich jetzt fragen würdest, dann würde ich sagen Miami, die Chargers und vielleicht dann sowas wie die Patriots oder irgendwas in der Richtung. Das sind so die Kandidaten, von denen wir dann reden. Dass es bisher nicht passiert ist, zeigt für mich vor allem, dass es den Value nicht gab, den Arizona sich vorstellt. Also, sie haben sich wahrscheinlich vorgestellt, einen tiefen Erstrunden-Pick, vielleicht irgendwie einen hohen Zweitrunden-Pick oder irgendwas in die Richtung oder einen Zweit- und einen Viertrunden-Pick, keine Ahnung, was in die Richtung. Und das war wohl alles nicht dabei bisher. So, das, ich glaube, das muss man ganz klar sagen, weil sonst hätten sie den Trade gemacht, weil sie haben sich
aber
nicht heute
erst entschieden. Aber das wird jetzt auch nicht dabei sein.
Genau, den kriegst du halt jetzt nicht mehr, diesen Pick. Und dann ist eben die spannende Frage, und das könnte eine sehr, sehr interessante Dynamik werden. Steve Keim hat jetzt gesagt, sie, also muss er natürlich auch sagen, sonst killst du ja jeden Value komplett, dass sie auch kein Problem damit hätten, mit beiden in die Saisonvorbereitung zu gehen. Was ich aus Value-Sicht einerseits sinnvoll finde, weil wir alle wissen, was passieren kann im Sommer. Quarterbacks verletzen sich. Wir haben es oft genug in den letzten Jahren gesehen, ja, wie dann ein Quarterback noch kurz vor, kurz nach, während der Preseason plötzlich für einen Erstrunden-Pick getradet wird. Also allein, wenn wir da an Sam Bradford beispielsweise denken vor ein paar Jahren. Das heißt, da hast du diesen X-Faktor quasi, dass du den Value plötzlich doch nochmal hast. Auf der anderen Seite kann es natürlich intern echt schwierig sein. Und so, ja, da meine genau. Ich jetzt nicht nur, was irgendwie so die Chemie zwischen den beiden angeht. Die kennen sich ja sogar auch schon länger. Also vielleicht würde das sogar irgendwie funktionieren. Und Rosen ist ja bisher auch mit dem allem sehr, sehr professionell umgegangen. Sondern da geht's ja dann auch einfach um Raps. Und wie verteilst du die Raps vernünftig, dass die beiden, dass Murray genug Raps mit den Startern bekommt. Aber du willst dir Rosen auch nicht komplett abschießen und seinen Value noch weiter runterdrücken. Also das ist dann schon eine sehr, sehr heikle Situation. Ich tendiere trotzdem irgendwie so ein bisschen dazu, also bevor du ihn jetzt verscherbelst, wenn wir jetzt sagen, irgendwie für einen Drittrunden-Pick, und das wäre dann für mich echt verscherbelt, dann lass sie halt erstmal beide auf dem Roster und guck, was passiert.
Ja, teuer sind sie ja beide nicht für einen Quarterback.
Eben, genau.
Ja, aus Josh Rosen Sicht würde ich natürlich, sagen wir es gelinde, auf den Schlips getreten fühlen.
Klar, das ist ganz klar. Und sein Berater wird garantiert auch jetzt anfangen, da Stress zu machen und zu Recht ja auch. Und wenn ich Rosen wäre, würde ich auch nicht zum Training jetzt kommen, weil wenn du dich da verletzt, dann bist du ja komplett, also dann ist ja dein Value komplett weg.
Kommen wir zu Pick Nummer 2. Der war dann für mich der einzig sinnvolle Pick an dieser Stelle tatsächlich, auch wenn wir beide einen anderen Spieler vielleicht insgesamt in Sachen Big Board noch davor gehabt hätten, aber die San Francisco 49ers haben dann an 2 Nick Bosa, den Edge Rusher, gedraftet. Und wie gesagt, es ist für mich der logische Pick, weil der Need einfach auf der Edge, wir haben es im Mockdraft in der letzten Folge von gestern ausführlich angesprochen, das ist die Stelle, die die 49ers adressieren sollten. Und so groß finde ich dann den Unterschied qualitativ zwischen Nick Bosa und Quinnen Williams, die für mich mit Abstand die beiden besten Spieler im Draft sind, dann nicht mehr. Deswegen sehe ich da Need und Value als perfektes Match. Der einzig sinnvolle Pick, wie gesagt, für mich ist Nick Bosa an der Stelle. Bisschen schade, dass Kaepernick nicht mehr in San Francisco spielt, war so mein zweiter Gedanke. Da musste ich kurz lachen. Aber trotzdem, der Pick macht total Sinn für mich.
Ja, ich glaube, das kann man wirklich ganz schnell abhaken. Die Niners hatten in den letzten Jahren, haben wir ja gesagt, ganz viele Picks in die Interior Defensive Line gesteckt. 2015 Erstrunden-Pick Eric Armstead, 2016 Erstrunden-Pick DeForest Buckner, 2017 Solomon Thomas. Quinn Williams ist ein toller Spieler, wir haben ihn beide leicht über Bosa. Aber im Endeffekt ist da, wie du gesagt hast, der Need auf Edge, trotz der Verpflichtung von DeFord, ist immer noch deutlich größer. Ich denke, dass es ihnen erlaubt, Solomon Thomas mehr nach innen zu schieben, wo er, denke ich, auch effizienter sein wird, als es jetzt als Edge-Rusher für die Niners war. Und letztes Jahr hatten sie halt einfach das Riesenproblem, dass sie Quarterbacks nicht unter Druck setzen konnten und dadurch ja auch einfach überhaupt keine Turnover defensiv kreieren konnten. Und jetzt hast du die 2 Edge-Rusher mit DeFord, mit Nick Bosa, was schon mal wirklich ein Quantensprung zu allem ist, was sie die letzten Jahre da hatten. Und du hast jetzt direkt als Duo zusammen, plus du hast Buckner in der Mitte, plus dann, ob es jetzt Armstead ist oder Solomon Thomas, wie auch immer sie das genau managen. Du brauchst ja auch eine gewisse Rotation, gerade in der Defensive Line. Also, glaube ich, der, in Anführungszeichen, der einfachste Pick, der wahrscheinlich auch in den meisten Mock-Drafts richtig sein wird.
Dann kamen die Jets dran an Nummer 3 und die hatten dann das Problem, was wir erwartet haben, nämlich die haben auch als ihren wohl größten Need den Edge Rusher. Da gab es den besten jetzt nicht mehr, aber es gab halt eben noch einen richtig, richtig starken Spieler auf dem Board. Da gab es jetzt also die Möglichkeit, entweder vielleicht ein kleiner Reach in Sachen Edge Rusher zurücktraden oder Quinnen Williams, für den man sich dann letztendlich entschieden hat, den Interior D-Liner. Ich hätte vielleicht tatsächlich runtergetradet, dadurch, dass Bosa eben vom Board war, um einfach mehr Picks zu haben. Weil
haben sie ja versucht wohl, ne? Also es war, okay. Schefter hat es so eine Minute bevor der Pick rauskam, hat Schefter berichtet, Jets haben quasi bis gerade eben noch versucht runterzutraden, aber es gab halt kein Angebot, was interessant war.
Dann kann es dir schlechter gehen als Quinnen Williams, für uns der beste Spieler im Draft, du hast es angesprochen. Und ein Spieler, der so eine Defense definieren kann, glaube ich. Dazu noch ein richtig cooler, sympathischer Typ. Und ich glaube, man hätte es bereuen können, wenn man das dann an der Stelle nicht gemacht hat und zum Beispiel einen Josh Allen geholt hätte.
Ja, mit Allen hättest du an sich rein jetzt im Vakuum betrachtet, hättest du mit Allen natürlich auch nichts falsch gemacht an der Stelle, in dem vom Spieler her, der natürlich auch super da reingepasst hätte, der ja eben diese Rolle übernommen hätte, die sie gern Anthony Barr gegeben hätten. Jetzt hast du aber ein potenziell unglaublich starkes Defensive Line Duo mit Leonard Williams, mit Quinn Williams. Wie du die dann letztlich einsetzt, da musst du halt Wege finden. Aber also ganz ehrlich, lieber du hast Elite-Spieler und musst Wege finden, sie einzusetzen, als du hast keine Elite-Spieler und musst versuchen, mit denen trotzdem gut zu spielen. Coaches müssen in der Lage sein, ihr Scheme an ihre besten Spieler anzupassen. Und die besten Spieler in der Jets-Defense sind halt jetzt eben nicht mehr in der Secondary, so wie es ja lange in New York der Fall war und wie es ja an sich Greg Williams auch haben will mit seinem blitzlastigen Scheme. Jetzt hast du halt zwei dominante Defensive Linemen und du hast sehr, sehr gute Linebacker dahinter. Du hast einen Top-Safety mit Jamal Adams und einen sehr guten zweiten Safety mit Marcus May. Und da musst du halt deine Defense darum irgendwie aufbauen und halt nicht über die Cornerbacks. So ist jetzt eben der Roster und mit Quinn Williams an drei, glaube ich, da kann jeder Jet-Fan absolut zufrieden sein.
Ja, das meinte ich mit Struggle, weil alle drei Sachen wären, glaube ich, total verständlich gewesen. Quinn Williams zurücktraden und Josh Allen zum Beispiel.
Ja.
Dann an vier kamen die Oakland Raiders das erste Mal zum Zug. Und John Gruden hat John Gruden Sachen gemacht und alle überrascht. Ich glaube wirklich alle. Er hat an Nummer 4 Cleveland Farrell gedraftet, den Edge Rusher aus Clemson. Und damit vor allem mich geschockt. Wieso geschockt? Weil, ja, Edge Rush ist vielleicht der größte Need, den die Raiders hatten. Und Farrell ist ein super Spieler. Wir haben immer wieder darüber gesprochen, dass er wohl das beste Gesamtpaket ist. Ein super ausgeglichener Spieler. Aber Josh Allen war noch auf dem Board, den wir beide, den viele, den vielleicht alle auf jeden Fall höher gesehen haben als Cleveland Farrell. Es ist ein guter Spieler, aber an 4, das war so meine Reaktion. Wirklich an 4, ein Spieler mit einer verdammt hohen Baseline, aber an 4?
Ja, also ich greife jetzt mal so ein ganz kleines bisschen voraus. Wir kommen ja auch auf alle Raiders-Picks noch zu sprechen. Aber ich finde halt einfach, dass es ein Thema hat. Also die Raiders hatten ja 3 Erstrunden-Picks, haben ja letztlich auch alle an dem Spot gepickt, an dem sie waren, also denen da nicht rumgetradet. Und für mich war das übergreifende Thema jetzt bei dieser ersten Runde, dieser erste Mayock-Gruden-Draft, in Anführungszeichen sichere Prospects. Also High-Floor-Spieler, Spieler, die ein geringes Bust-Risiko haben. Farrell, finde ich, passt extrem gut in diese Kategorie rein. Ist, wie du gesagt hast, ein super Allrounder, ist technisch stark, ist sofort ein Spieler, der alle 3 Downs spielen kann. Kannst auch ein bisschen rumschieben an der Defensive Line. Also passt da, finde ich, super rein. Und wenn wir uns die anderen beiden Picks anschauen, dann hast du mit Josh Jacobs, der ja dann der Nummer 1 Running Back ist und auch da, denke ich, einen sehr, sehr hohen Floor einfach hat. Also, dass Jacobs jetzt irgendwie als krasser Bust endet, kann ich mir auch nicht vorstellen. Und Jonathan Abram, den Safety, den sie dann danach gedraftet haben, habe ich jetzt auch viel, viel tiefer auf meinem Board. Aber wenn du jetzt diesen Spielertyp haben willst, diesen Strong Safety, Box Safety, Hard Hitter, Runstopper, all diese Sachen, dann glaube ich, ist Abram auch fällt auch so ein bisschen in diese Kategorie, dass er wenig Bust-Risiko hat. Und Farrell, also ja, hat auf jeden Fall alle überrascht. Ich habe es auch überhaupt nicht gesehen. Ich meine, es war, wie du gesagt hast, Josh Allen war noch da, Ed Oliver war ja auch noch da an dem Punkt. Man hat Devin White immer wieder mal gehört, dass das einer sein könnte für die Raiders, weil Linebacker ja auch echt ein Thema ist. Mit Farrell habe ich überhaupt nicht gerechnet. Aber als dann der Draft aus Raiders Sicht so weiterging, wurde das immer mehr mein Eindruck, dass die auf einmal Spieler eben mit einem hohen Floor, mit einer hohen Baseline einfach setzen. Und das trifft, glaube ich, auch auf die 3 zu, soweit man das beurteilen kann. High Character, good Locker Room Guys, so diese Kategorie Spieler eben auch, die gut für ein Team von innen gewissermaßen sind. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Motto. Und das erklärt vielleicht, warum sie dann Farrell über Josh Allen sehen.
Und ich kann dann nicht groß rumkritisieren an dieser Vorgehensweise, weil du eben in diesem Roster so viele Lücken noch hast, dass du dir einfach keine Draft-Busts quasi erlauben kannst. Dieser Draft, haben wir schon irgendwann mal gesagt, ist so richtig definierend für die Zukunft der Raiders und für John Gruden bei den Raiders. du brauchst einfach sichere, gute Spieler, ja, um drumherum aufzubauen. Und wie du es nennst, Good Locker Room Guys, ja, auch das macht Sinn, wenn du Antonio Brown und Vontaze Perfect schon im Team hast. Ja, dann stimmt, kannst du jede gute Seele, glaube ich, gebrauchen.
Ich meine, es bleibt halt immer so ein bisschen das Gefühl dann zurück, da hätte was Besseres sein können, ne?
Ja.
Also man hat, finde, bei den Raiders hatte man jetzt immer so das Gefühl, da hätte jetzt so ein besserer Spieler auch sein können, der dann ein höheres Ceiling hat, aber vielleicht halt auch ein höheres Risiko mitbringt, so.
Aber das dürfen wir nicht vergessen. Wir reden über John Gruden und John Grudens Draft-Vergangenheit ist so, na ja, es hätte noch schlimmer kommen können. Also was ich auch hin und wieder gehört habe, ist ein Rashan Gary an 4. Und da wäre ich deutlich kritischer gewesen.
Ja, auf jeden Fall. Also Farrell, ich meine, ich habe ihn auf meinem Big Board an 18. Das heißt, es ist für mich immer noch ein Top-20-Spieler. Ich würde halt meinen Nummer 18-Spieler nicht an 4 nehmen, um es jetzt mal ganz einfach zu sagen. Aber ich denke, es ist genau das, was du jetzt auch gesagt hast. Man erkennt zum einen so dieses Muster so ein bisschen, und die Raiders haben auf Sicherheit gedraftet. Ich glaube, so kann man es am ehesten zusammenfassen.
Ich habe gerade mal geguckt, weil es mich interessiert hat. Ich habe ihn an 17, also fast gleich auf. Ja, genau das gleiche Gefühl hatte ich auch. Damit kommen wir zu Pick Nummer 5, den Tampa Bay Buccaneers. Das hat man, finde ich, oft gehört, diesen Pick.
Ja, sehr.
Nämlich Devin White, der Linebacker. Und Linebacker war ein Thema bei den Buccaneers. Allerdings sehen wir beide Top-Linebacker nicht so weit oben. Und vor allem Devin White nicht als Ersten, hatten ihn beide als Nummer 2 Linebacker. Und wenn man jetzt guckt, wie das Board bis dahin gefallen ist, ist es dann doch schon eine Überraschung und ein Reach.
Ja, würde ich auf jeden Fall so sagen. Also um wieder das ins Big Board einzuordnen, Devin White war mein Nummer 22 Spieler. Also so gesehen sogar nochmal ein größerer Reach als das, was die Raiders an 4 gemacht haben in meinen Augen. Für mich ist halt, wir haben ja White ausführlich besprochen, natürlich hat er das krasse athletische Upside. Ist so ein bisschen der gegenseitige Pick zu Cleveland Farrell, was den Pick-Typ angeht. White hat das krasse athletische Upside. Ich habe halt bei ihm viel zu selten gesehen, oder ich habe viel zu oft gesehen, dass er das auf dem Footballfeld falsch oder nicht oder gar nicht vernünftig einsetzen kann, weil er halt Plays falsch liest, weil seine Instinkte falsch sind, weil er am falschen Ort einfach sozusagen ist, weil er eben nicht genau weiß, wo er hingehen soll, weil er eben das Play falsch liest. Der kann ein absolut super Linebacker werden. Das kann wirklich mal, vielleicht ist er in 3 Jahren einer der 3 besten Linebacker in der NFL. Das würde ich von seinem Potenzial her nicht ausschließen. Aber, also zum einen ist es eben das Risiko, das bei ihm mitgeht. Und ich finde, es ist bei ihm echt ein Risiko. Deswegen habe ich ihn halt nicht in meiner Top 20 auch. Und zum anderen, was du gesagt hast, wie das Board gefallen ist. Also ich war mir eigentlich fast sicher, dass wenn Josh Allen noch verfügbar ist, dass die Buccaneers dann Josh Allen nehmen. Und wenn Allen und Ed Oliver noch verfügbar sind, dass sie dann vielleicht überlegen, Ed Oliver zu nehmen, aber zumindest einen von den beiden. Und wenn beide noch auf dem Board sind und du dann einen Off-Ball-Linebacker nimmst, der für mich halt echt noch mit Risiken kommt. Ja, es ist ein Need, aber das war für mich kein guter Pick.
Gutes Stichwort. Ein Pick danach kamen die New York Giants das erste Mal dran und haben Quarterback Daniel Jones gedraftet. Wir müssen uns nochmal vergegenwärtigen. Auf dem Board sind noch Josh Allen. Edge Rusher ist auch ein Need der Giants. Ed Oliver ist noch auf dem Board. Und Dwayne Haskins, unser Nummer 2 Quarterback. Und dann nehmen sie Daniel Jones. Also ich hüte mich davor, einen Spieler abzuschreiben, bevor er überhaupt in der NFL gespielt hat. Und das mache ich mit Daniel Jones natürlich auf keinen Fall. Allerdings reden wir von einem Top 6 Draft Pick unter den gegebenen Umständen. Jeder soll seine Chance in der NFL bekommen, aber dieser Pick hat mich wirklich schockiert und hat mich wirklich minutenlang mit dem Kopf schütteln lassen. Und ich bin mir ziemlich sicher, beziehungsweise ich weiß auch, dass das bei dir vielleicht sogar noch etwas deutlicher ausgefallen ist.
Ja, also ich hatte anhand von seinem Tape habe ich ihn in der 4. Runde eingeschätzt. Also kann man es schon ungefähr ahnen. Ich weiß natürlich, was da auch so ein bisschen mitschwingt. Und da ist viel dieser der Trainer, den er im College jetzt hatte, der ein extrem hohes Ansehen genießt in NFL-Kreisen und gerade auch bei den Giants, David Cutcliffe. Das ist seine Art, sein Auftreten. Er hat diese Franchise-Quarterback, dieses Franchise-Quarterback-Auftreten gewissermaßen, wenn man so will. Aber was wir ja letztlich einfach machen, mit all unseren Podcasts, ich mit meinen ganzen Analysen und Big Boards und alles, ist ja die Spieler selbst bewerten anhand von dem, was man auf Tape sieht. Und bei Daniel Jones war das für mich eben ein Quarterback, der echt limitiert ist, der als Passer eindimensional ist, der zwar schnell durch seine Reads gehen kann, aber auch echt, echt viele simple Reads hatte, oft den Ball zu lange hält, der im vertikalen Passspiel unglaublich inkonstant ist, der mit seiner Accuracy unglaublich inkonstant ist, der die Pocket gerne mal zu schnell verlässt. Und ja, er hat eine gewisse Athletik, aber für mich war er im Endeffekt, kam ich so ein bisschen zu dem Schluss für mich, wenn er in einer idealen Situation landet, wenn sich alles für ihn ideal entwickelt, dann wird er so ein Quarterback Richtung Ryan Tannehill. Und das ist halt für mich, also wenn das das Ceiling ist, dann ist das für mich kein Quarterback, den ich Top 6 nehme. Und vielleicht liege ich komplett daneben, vielleicht wird er ein super Franchise-Quarterback. Nach meiner Einschätzung eben ist bei ihm eher, oder ist es wahrscheinlicher, dass er ein Low-End-Starter, High-End-Backup auf die nächsten 8 Jahre, was auch immer, in der NFL wird, wenn wir es jetzt mal so auf den Zeitraum ungefähr ausdehnen, um dann ein Bild zu haben. Und das ist für mich halt nicht den Nummer 6 Pick wert, vor allem wenn man eben sieht, und ich meine, man kann dann über Drew Lock streiten, wie man den findet und was man vielleicht von anderen hält. Ich meine, wir mögen beide Ripien sehr, der wird wahrscheinlich nicht so hoch gedraftet werden in der NFL, aber dass Dwayne Haskins das bessere Prospect ist als Daniel Jones, dafür würde ich schon sehr, sehr stark plädieren.
Ich verstehe es halt einfach auch sportlich nicht. Also mir soll mal jemand erklären, wirklich argumentativ erklären, anhand der sportlichen, anhand der Tapes, anhand der Eindrücke, wie das sein kann, wie jemand Daniel Jones wirklich höher sehen kann als ein Dwayne Haskins. Und selbst wenn man den höher sieht, weil man vielleicht Dwayne Haskins nicht gut findet, okay, aber an 6 mit der Auswahl an Spielern, mit der Fülle an Needs, die Giants ja sowieso noch haben, da ist ein Josh Allen auf dem Board. Also ich sehe es halt einfach nicht, da Daniel Jones zu nehmen, aber die Giants haben es auch mit ihrem nächsten Pick nicht besser gemacht, da kommen wir gleich zu. Erstmal kommen wir zu den Jacksonville Jaguars an 7 und die haben, glaube ich, nicht schlecht gestaunt. Also die haben, glaube ich, in sämtlichen Szenarien nicht damit gerechnet, dass sie wirklich einen der besten Edge-Rusher an 7 noch bekommen mit Josh Allen. Das ist wirklich, da muss ich auch sagen, ein guter Pick auch alleine deswegen, weil man, glaube ich, andere Dinge geplant hat an der Stelle und andere, wie gesagt, andere Szenarien durchgespielt hat. Und dann hat man auf einmal diesen Player noch auf dem Board und das ist der Best Player available. Und was soll man da tun aus Jaguars Sicht, wenn der noch da ist? Der wiederum war sichtlich genervt, dass er überhaupt bis an 7 fallen musste. Es gibt vielleicht größere Needs in diesem Roster, aber ganz ehrlich, das musst du dann machen. Das musst du aus strategischer Sicht, aus sportlicher Sicht machen und hoffentlich eine erfolgreiche Zukunft bei den Jaguars hat, als sie Dante Fowler, oder eine erfolgreiche Zeit bei den Jaguars hat, als Dante Fowler sie hatte. Und vielleicht ja ein guter Nachfolger, ein besserer Nachfolger vielleicht sogar.
Ja, also bei den Jaguars, was ich da, Thailand wurde ja ganz oft, Hockenson schien ja hier so ein Kandidat zu sein, der da gehen könnte. Ich hätte an sich auch gerne einen Offensive Tackle da gesehen. Jawan Taylor ist ja jetzt aus der ersten Runde ganz rausgefallen. Da scheinen halt tatsächlich diese Medical Concerns da, was da jetzt in den letzten Tagen noch so rauskam, das scheint dann doch ernster zu sein. Anders kann ich es mir eigentlich nicht erklären. Du hättest hier natürlich auch einen Jonah Williams zum Beispiel nehmen können und klar, so wie das Board jetzt gefallen ist, ist Josh Allen der beste Spieler auf dem Board und ich habe ihn auch über Jonah Williams. Aber jetzt rein theoretisch, wenn die Jaguars da Jonah Williams genommen hätten, um ihn auf die rechte Seite von ihrer Offensive Line zu stellen, hätte ich damit nicht so ein großes Problem gehabt.
Nein.
Dass natürlich Josh Allen da ist und du jetzt die Möglichkeit hast, einen Pass Rush mit Yannick Ngakoue, Calais Campbell und dann quasi gegenüber von Ngakoue Josh Allen zu haben.
Das ist brutal.
Das ist schon brutal, vor allem, weil du halt eben diese zwei Cornerbacks auch noch dahinter hast, Jalen Ramsey und AJ Bouye. Also das sollte defensiv eigentlich schon wieder ziemlich ordentlich aussehen bei den Jaguars. Ich bin dann jetzt sehr gespannt, wie sie den restlichen Draft angehen, weil für mich sind die Needs jetzt schon eigentlich sehr, sehr klar in der Offense. Und ich erwarte jetzt eigentlich auch bei den Jaguars einen sehr offensiv geprägten Draft für den Rest des Drafts. Es gibt ja noch ein paar gute Offensive Linemen. Es gibt noch sehr, sehr viele gute Wide Receiver. Es gibt auch noch ein paar gute Tight Ends dann so für den späte zweite, frühe dritte Runde Bereich. Ja. Also ich denke, dass das schon das Thema jetzt sein wird. Wenn dir so ein Josh Allen dann in den Schoß fällt, dann nimmst du ihn halt auch.
Ja. Dann kommen wir zu den Detroit Lions an Nummer 8. Und was soll ich sagen? Das ist ein Pick. Da kann ich mich nicht beschweren, weil das ist genau der Pick, den ich auch im Mockdraft so gemacht habe. Ja, da waren dann vielleicht jetzt noch ein paar Spieler auf dem Board, die auch Sinn gemacht hätten. Aber für mich TJ Hockenson zu den Lions an 8. Ich find's gut. Er passt genau dahin zu dem, was sie machen wollen. Sowohl als Runblocker als auch als Receiving-Waffe. Er ist ein sehr zufriedenstellender Pick für mich.
Ja, muss man, glaube ich, nicht viel mehr sagen. Die Lions wurden ja auch die ganze Zeit mit Titans in Verbindung gebracht. Die wollen mehr. Wir haben es ja im Mockdraft eigentlich schon genauso analysiert, den Pick mehr oder weniger. Die wollen mehr ins Run-Game gehen und haben auch dementsprechend sich auch den Offensive Coordinator jetzt geholt. Da einen Tight End zu haben, der eben Run blocken kann und im Passspiel eine Waffe sein kann, das ist wahnsinnig viel wert. Und da würde ich wirklich sehr, sehr viel drauf setzen, dass die Lions nächstes Jahr ganz viel 12 Personal mit zwei Tight Ends auf dem Feld spielen und das auch nutzen werden, um häufiger ins Play-Action-Passspiel zu gehen.
Die Buffalo Bills an Nummer 9 hatten dann aus meiner Sicht einen absoluten No-Brainer vor der Nase.
Ja.
Denn Ed Oliver ist ihnen in den Schoß gefallen und man hat ja immer wieder gehört, dass die wirklich großes Interesse an Ed Oliver haben. So großes, dass man vielleicht überlegt, sogar nach vorne zu traden. Jetzt brauchte man überhaupt nicht traden, hat ihn an 9 bekommen. Das ist wirklich riesiges Glück, glaube ich. Und ein super Pick an der Stelle. Ein sehr, sehr guter Interior-D-Liner, den sie da bekommen haben. Und wie gesagt, ohne Trade. Also quasi umsonst und da kann, glaube ich, jeder Bills-Fan sehr zufrieden mit sein.
Auf jeden Fall. Ich habe, glaube ich, als der Pick kam, als die Bills dann dran waren, irgendwie geschrieben, ist ein idealer Draftverlauf für die Bills. Da wurde ja immer wieder mal, gab es Gerüchte, dass die Falcons vielleicht auf 8 traden könnten, um vor die Bills zu kommen und dann Ed Oliver zu nehmen. Die haben Kyle Williams verloren. Ich glaube, Ed Oliver wird in Buffalo deutlich besser eingesetzt werden, als es im College der Fall war. Und dann wird er auch ein besserer Spieler, was die Statistiken angeht, sein. Also, wie du gesagt hast, eigentlich No-Brainer-Pick. Und die Bills-Defense, die ja letztes Jahr sowieso schon echt, echt gut war, die wurde mit dem Pick für mich nochmal ein ordentliches Stück besser. Und ja, so ein bisschen ähnliches Thema wie bei den Jaguars. Ich erwarte eigentlich auch bei Buffalo jetzt, dass der Rest des Drafts sehr offensiv geprägt sein wird. Fokus auf jeden Fall auch wieder Offensive Line.
Dann gab's den ersten Trade in diesem Draft. Und zwar haben die Pittsburgh Steelers sich nach vorne gearbeitet. Auf Nummer 10 haben den Pick von den Denver Broncos bekommen. Das ist ein relativ ungewohnter Move von den Steelers. Und ich war auch ein bisschen überrascht aus Sicht der Broncos, weil ein Dwayne Haskins noch auf dem Board ist. Den findet man dann offensichtlich nicht so gut, weil den hätte man ja an der Stelle ganz gut gebrauchen können. Dann habe ich kurz gedacht, vielleicht ist das ein Zeichen in Sachen Josh Rosen, dass man vielleicht da Interesse hat und dann diesen Pick nicht unbedingt braucht. Und die Steelers wollten unbedingt nach vorne, weil sie unbedingt noch einen der beiden guten Linebacker haben wollten. Und direkt dahinter waren die Bengals dran. Ja, deswegen hat man sich gedacht, okay, wir gehen auf 10, holen uns den Linebacker Devin Bush und schnappen den Bengals auf jeden Fall den Spieler weg, weil der Drop-Off hinter den beiden Top-Linebackern, Devin White und Devin Bush, den sehen, glaube ich, nicht nur wir als relativ groß an. Und deswegen gab es vermutlich diesen Trade. Ich bin kein Fan von Hochtraden, aber wie gesagt, dieser Drop-Off nach den ersten beiden Linebackern, der ist schon krass. Und jetzt hat man zumindest seinen Linebacker, den man unbedingt haben wollte. Und jetzt ist man zumindest da sehr gut aufgestellt.
Ja, ich bin auch kein großer Fan von Trades nach oben, sofern es, also für einen Quarterback ist natürlich immer so ein bisschen die Ausnahme, aber ansonsten ist es oft, gibt man oft viel auf dann für einen Spieler, wo das Risiko einfach hoch ist, dass der vielleicht nicht den Impact hat oder dass es die Picks nicht rechtfertigt, was auch immer. In dem Fall tue ich mich ein bisschen schwer damit, weil es halt ein Off-Ball-Linebacker ist und du 10 Spots nach oben tradest, aber der Trade war nicht so teuer, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Plus eben, was du gesagt hast, natürlich, die Linebacker-Klasse hat dann diesen krassen Drop-Off. Linebacker ist der größte Need bei den Steelers. Devin Bush war ja, glaube ich, für uns beide, also für mich auf jeden Fall, ich meine bei dir ja auch der Nummer 1 Linebacker in dem Draft. Und ich glaube, dass die Steelers mit diesem Pick endlich diese Lücke schließen, die sie ja haben, seit sich Ryan Shazier verletzt hat, nämlich eben diesen explosiven Sideline-to-Sideline-Linebacker, der aber eben, der covern kann und der aber eben auch echt schon ein hohes Maß an Spielintelligenz mitbringt. Und da kann man jetzt sagen, vielleicht ist es ein bisschen zu teuer gewesen. Auf der anderen Seite haben sie ihren größten Need mit einem sehr, sehr guten Spieler geschlossen. Und dann ist es im Endeffekt auch okay.
Dann waren die angesprochenen Cincinnati Bengals an der Reihe an Nummer 11. Linebacker, ja, sah jetzt schwierig aus, nachdem die Steelers Devin Bush weggeschnappt haben. Man hat dann ein anderes Problem adressiert, nämlich die O-Line, und hat sich den ersten Offensive Tackle geholt, nämlich Jonah Williams. Und zumindest bei mir auch den Offensive Tackle Nummer 1 auf dem Board. Bei dir glaube ich nicht, oder?
Doch. Auch? Williams, okay. War bei mir auch die Nummer 1. Ja, war dann im Endeffekt, also ich glaube, es ist genau das passiert, was du gesagt hast. Die Bengals hätten gerne Devin Bush genommen. Dann schnappen denen die Steelers ihn vor der Nase weg. Im Endeffekt glaube ich sogar, dass es für die Bengals vielleicht langfristig der bessere Pick sein könnte. Mhm. Oder zumindest der wertvollere Pick. Weil halt, wenn du einen dominanten Offensive Tackle bekommst auf die nächsten, was weiß ich, 5 bis 10 Jahre, kann das halt schon deutlich mehr wert sein als ein dominanter Linebacker. Und Williams bringt, denke ich, alles mit, um dieser dominante Tackle zu werden. Wir haben ja drüber gesprochen, was seine Athletik angeht, was seine Technik angeht. Der ist da einfach unheimlich weit. Und jetzt hast du wirklich mal mit Cordy Glenn auf der linken Seite, den haben sie ja aus Buffalo damals geholt. Und jetzt Jonah Williams, schätze ich mal, wird dann auf Right Tackle spielen. Hast du diese zwei Spots echt mal besetzt? Sie haben letztes Jahr in der ersten Runde Billy Price auf Center gedraftet. Also so langsam nimmt diese Offensive Line, glaube ich, wirklich mal oder macht einen Schritt nach vorne. Andy Dalton, Quarterback, der eine saubere Pocket braucht. Und der neue Head Coach, Zac Taylor, kommt ja von den Rams, hat da gerade selbst gesehen, wie immens wichtig und was für ein Quantensprung für die ganze Offense sein kann, wenn man eine sehr gute Offensive Line hat. Und ich denke, dass die Bengals da auf dem Weg hin sind. Und das ist für mich dann an dem Punkt auch genau der richtige Pick gewesen.
Und dass man an der Stelle nicht Dwayne Haskins gepickt hat, ist für mich auch ein kleines Statement in Richtung Andy Dalton. Dass man da auf jeden Fall noch Hoffnung hat und ihm einen sehr, sehr guten Beschützer, nenne ich es jetzt mal, an die Seite gibt und eben keinen potenziellen Nachfolger an dieser Stelle draftet, der ja überraschenderweise vielleicht sogar noch auf dem Board war. Dann kommen wir zu Nummer 12, den Green Bay Packers. Da gab es wieder so einen Fall, wo ich sage, das ist kein schlechter Spieler, aber das ist verdammt hoch. Die Rede ist von Rashan Gary. Den haben wir beide jetzt in unserem Mockdraft zum Beispiel gar nicht in der ersten Runde gehabt.
Ja.
Edge Rusher, ich glaube, du bist da ähnlicher Meinung, ne?
Ja, also wir hatten es ja ganz kurz über den Pick ausgetauscht, als der kam. Was ich bei den Packers eben schon sehe, ist, dass es ein guter Scheme-Fit ist. Also, dass er mehr innen-rushen wird, nicht so als Edge-Rusher primär eingesetzt wird, sondern eher ein bisschen flexibel. Wir hatten das ja, oder ich hatte das ja, glaube ich, mit Jadeveon Clowney verglichen, was die Rolle angeht, was für Gary die beste Position ist. Also primär Defensive Tackle, mehr mit seiner Power machen, ihn nicht so sehr in den freien Raum quasi bewegen, wo du jetzt einen Josh Allen zum Beispiel hinstellen würdest. Das passt an sich schon für mich, und da finde ich, da glaube ich doch, dass der in die Defense gut reinpasst. Es ist eben bei ihm diese Diskrepanz zwischen der Athletik auf der einen Seite und dem, was man auf Tape und auf dem Feld sieht, auf der anderen Seite. Und da ist die große Frage, ob man das rauskriegt ob man die Athletik und die Tools, die er hat, ob man die auch aufs Feld übertragen kann, in footballerische Qualität übertragen kann. Wenn die Packers das schaffen, ist es ein sehr guter Pick. Es ist aber natürlich mit einem gewissen Risiko. Und also ich hätte Rashan Gary halt nicht an 12 gedraftet. Einfach von dem, was man von ihm auf Tape gesehen hat. Weil du siehst, auch da waren ja echt noch sehr, sehr gute Spieler auf dem Board. Also ich hatte die Packers als einen Kandidaten, wenn das Board jetzt so fällt, wie es gefallen ist, definitiv für die Offensive Line auf dem Zettel mit Andre Dillard, der ja noch auf dem Board war. Die Guards waren ja auch alle noch da. Also da hätte man sich auch, finde ich, sinnvoller verstärken können. Gary ist ein Risikopick. Er passt in die Defense. Und wenn er das, was er athletisch kann, wirklich mal aus sich rausholt, auch konstant, dann kann er auch ein sehr guter Spieler werden.
Dann kommen wir zu einem der Highlights der ersten Runde des Drafts. Nämlich an Nummer 13 haben die Miami Dolphins Christian Wilkins, den Interior D-Liner, gepickt. Und der hat sich gedacht, nee, ich gehe nicht ganz normal auf die Bühne und umarme Roger Goodell, den NFL-Commissioner, sondern ich tackle ihn halb um. Es war auf jeden Fall ein Hingucker und das musst du dich als Rookie erstmal trauen, das zu machen.
Ja, aber das geht auf Goodell. Ich weiß nicht, ob du die haben ja 8000 Wiederholungen eingespielt und er läuft auf ihn zu, zeigt ihm an, dass er nach oben springen soll und Goodell bleibt ja einfach stehen. Das ist also Anfängerfehler.
Anfängerfehler. trotzdem, Christian Wilkins ist, da bin ich so ein bisschen unentschlossen, weil ich mag Christian Wilkins als Spieler, finde 13 vielleicht ein bisschen hoch. Trotzdem kann ich da nicht sagen, kann man nicht machen. Kann man schon machen, finde ich.
Ja, kann man machen und bestätigt ja auch wieder so ein bisschen, das wieder so ein Team, wo es das bestätigt, was man im Pre-Draft-Prozess gehört hat, nämlich, dass die Dolphins sehr gerne einen Defensive Tackle haben würden und dass sie da halt ihre 4-5 Kandidaten ausgemacht haben, die sie gerne oder die sie ins Visier genommen haben. Auch wieder ein Team, ähnlich wie Green Bay, wo ich so Richtung Offensive Line geguckt habe, also dass die da vielleicht, also eigentlich auch wieder Andre Dillard, ein Kandidat vielleicht, dass die eher langfristig in ihre Offensive Line investieren. Aber an sich, die Needs bei Miami sind ja, haben wir auch gesagt, die Needs sind, du kannst eigentlich in alles mehr oder weniger investieren und es ist nicht schlecht, es ist nichts, wo man sagt, da ist kein Need vorhanden. Also die Dolphins sind ja nun mal im Rebuild und da gehört auch die Defensive Line dazu, wo sie ja auch mehrere Spieler jetzt, also zumindest Edge-Verteidiger in der Free Agency verloren bzw. abgegeben haben.
Der nächste etwas überraschendere Pick kam dann an Nummer 14, weil wir haben andere Needs bei den Falcons gesehen als jetzt Interior O-Line. Da haben sie aber zugeschlagen mit Chris Lindstrom. Und da habe ich halt zwei Fragezeichen bei mir stehen. Zum einen, ist das so ein riesiger Need gewesen, dass man den mit dem ersten Pick im Draft adressieren muss? Zum anderen, hätte man da nicht, was die Position angeht, vielleicht doch noch ein bisschen mehr Value bekommen als Chris Lindstrom?
Ich dachte, dass da Brian Burns geht, ehrlicherweise, als die Falcons dann dran waren, weil ich dachte, dass sie in ihren Edge Rush investieren wollen. Was man bei Atlanta jetzt sagen muss, und da können wir jetzt vielleicht auch noch mal kurz vorausgreifen, weil die Falcons haben ja dann noch mal zurückgetradet in die erste Runde ganz am Ende und haben sich noch einen Offensive Tackle mit Caleb McGarry geholt. Letztes Jahr bei Atlanta war ja ein zentrales Problem neben den ganzen Verletzungen in der Defense, dass die Offensive Line im Laufe der Saison eingebrochen ist. Und dadurch hat ja das Run-Game schon relativ schnell dann überhaupt nicht mehr funktioniert und das Passspiel ist irgendwann auch dann eingebrochen. Und Matt Ryan stand viel zu viel unter Druck und es hat alles nicht so funktioniert, wie man es vor der Saison eigentlich dachte, dass es funktionieren könnte. Jetzt haben sie potenziell einen Starting Right Guard und Starting Right Tackle sich im Draft geholt. Ich fand es überraschend, weil sie in der Free Agency zwei Guards geholt haben, mit Jamon Brown und James Carpenter. Ich schätze mal, dass jetzt nur noch Carpenter von den beiden als Starter eingeplant ist. Ich habe den Pick da nicht gesehen. Ich habe Lindstrom aber schon in der ersten Runde vermutet. Also ich hatte den Ende der ersten Runde, ich glaube zu den Rams hatte ich den gemockt. Insofern, ja, man hätte da, also Brian Burns wäre für mich da der Spieler gewesen, wo man definitiv sagt, da wäre vom Talent her mehr Value gewesen. Ich hätte vielleicht auch Byron Murphy an dem Spot gedacht. Wir haben ja über die Falcons und ihre Cornerback-Needs gesprochen. Ich werde fast nie, wenn ich den Spieler wirklich nicht mag, werde ich nie ein Team kritisieren, das so in der Mitte, in der zweiten Hälfte und Mitte der ersten Runde versucht, seine Offensive Line zu verbessern. Weil das ist einfach so wichtig und gerade in der heutigen NFL und wenn man sich sieht, was letztes Jahr bei den Falcons schiefgegangen ist, dann verstehe ich auch, warum sie das priorisieren, auch wenn ich es nicht unbedingt erwartet hatte.
Kommen wir zu den Washington Redskins an Nummer 15 und die haben sich, glaube ich, auch so ein bisschen ins Fäustchen gelacht. Sie mussten nicht nach vorne traden, sie konnten einfach da bleiben und haben ihren potenziellen zukünftigen Franchise-Quarterback bekommen, nämlich Dwayne Haskins. Und ich habe damals gesagt, ich bin mir nicht unbedingt sicher, dass die Redskins in Runde 1 einen Quarterback draften. Aber wenn man an 15 dran ist und Haskins tatsächlich für mich zumindest überraschenderweise noch auf dem Board ist, dann ist es tatsächlich aus der Sicht der Redskins No-Brainer, den dann zu nehmen. Es ist der beste Quarterback auf dem Board. Es ist dann zu dem Zeitpunkt dann auch einer der besten Spieler auf dem Board. Und wenn du so einen Quarterback mit so einer Upside bekommen kannst, dann musst du da zuschlagen, wenn deine Alternative Case Keenum ist.
Ja, ist natürlich, also was das ja so durcheinander gewirbelt hat, ist ja der Daniel Jones Pick und ist natürlich so ein bisschen, hat so ein bisschen Brisanz noch mit dabei, dass es jetzt die gleiche Division ist, also dass Washington gewissermaßen Dwayne Haskins bekommt, weil die Giants Daniel Jones wollten. für mich, ich bin ja bei Haskins ein bisschen höher als du insgesamt gewesen. Für mich war das eigentlich genau vom Value her der Spot, wo ich gesagt habe, das ist so 10 bis 15 ist so genau die Range, wo Haskins für mich einen Value-Pick dann wird. Ich glaube, dass der sich echt noch weiterentwickelt. Der ist noch relativ roh, der hat nicht viel im College gespielt insgesamt. Der ist für mich perfekt für diese Kurzpass-West Coast-Offense. Und das ist auf jeden Fall seine Stärke. Der ist schon relativ spielintelligent. Washington spielt genau so ein Scheme, was, denke ich, sehr, sehr gut zu ihm passen wird, wo er so dieser mehr der Ballverteiler als ein Quarterback, der selbst kreieren muss, sein kann. Ich hätte mir bei ihm halt so ein bisschen gewünscht, und deswegen hatte ich ja die Giants und vielleicht auch Denver als so die Spots ins Auge für ihn gefasst, dass er zu einem Team kommt, wo er wirklich noch ein Jahr lang oder zumindest ein paar Monate mehr lernen kann, an seinen Mechanics arbeiten kann, einfach auch noch reifen kann, weil er, wie gesagt, hat halt echt wenig gespielt auch im College.
Kann er doch.
Ja, bei Washington gehe ich davon aus, dass er sofort spielen wird, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass wir da eine große Case Keenum-Scharade noch sehen werden.
An Nummer 16 waren dann die Carolina Panthers dran. Für die war ich verantwortlich in unserem Mock-Draft und habe ihn Sweat gegeben, den Edge-Rusher. Und jetzt haben sie aber im realen Draft eigentlich die bessere Version bekommen.
Ja.
Weil Brian Burns ist ganz schön abgerutscht, damit hätten wir nicht gerechnet. Brian Burns ist für mich die bessere Version von Sweat und dadurch ein totaler Steal an der Stelle.
Ja, war für mich auch so mal so ein bisschen dieses hat bei 2-3 Spielern, bei Andre Dillard, zu dem wir später noch kommen, hatte ich das auch so ein bisschen, war das für mich ein Stil. Brian Burns gehört auf jeden Fall auch mit in diese Kategorie. Ich hatte ihn als, ich glaube, Top 8 auf meinem Big Board, Nummer 8, ist an 16 jetzt zu den Panthers gegangen. Riesen-Need bei Carolina. Carolina brauchte dringend Edge-Rusher. Und von dem her, er muss noch ein bisschen Power halt draufpacken, also ein bisschen Muskelmasse draufpacken. Da wurde er zu oft im College rumgeschoben. Aber an sich, was der technisch schon mitbringt, was der an Pass-Rush-Moves mitbringt, an Explosivität, er hat auch diese Bänderqualitäten eben, das ist für mich ein super Pick für die Panthers an dem Spot. Und das ist auch wieder so ein bisschen ein Team, wie ich es bei den Bills ja auch gesagt habe, wo es eigentlich ein idealer Verlauf vom Draft so gewissermaßen war.
An Nummer 17 waren die Giants das zweite Mal dran und das war die Stelle, wo ich innerlich Gettleman, den GM und aber auch diese Franchise zumindest ein kleines Stückchen für mich begraben habe, weil das, also Daniel Jones an 6 war schon harte Kost, aber Dexter Lawrence, den Interior D-Liner an Nummer 17, da habe ich wirklich gar nichts mehr verstanden. Wir haben über Dexter Lawrence zum Abschluss noch unseres Mock-Drafts gesprochen, weil ich ihn zu den Patriots gemockt habe. Das ist ein Nose-Tackle. Das ist jemand, der vor allem gegen den Run sehr gut ist. Das ist jemand, der vergleichbar ist mit einem Damon Harrison, den man ja bei den Giants für ein Apple und ein Ei weggegeben hat. Und jetzt draftet man in der ersten Runde an Nummer 17 einen ähnlichen Spielertyp. Wie gesagt, man hat die Pro-Version quasi davon, die Veteran-Version davon hat man quasi abgegeben. Und auf dem Board sind auch ganz andere Leute gewesen. Noch ein Edge-Rusher wie Montez Sweat. Man hätte Cornerback adressieren können mit Byron Murphy, Greedy Williams. Es sind noch richtig gute Offensive Tackles noch da gewesen, wo man vielleicht auch hätte zuschlagen können. Aber nein, man entscheidet sich für Dexter Lawrence.
Ja, ich hätte hier auch eher, also selbst wenn du sagst, und Giants so ein bisschen ähnlich wie Miami, du könntest defensiv in ganz viele Richtungen gehen und es wäre ein Need in irgendeiner Art und Weise gewesen. Selbst wenn du jetzt sagst, du willst Defensive Tackle geben, da war ja auch noch, Jeffrey Simmons war ja noch da. Jerry Tillery war auch noch da, genau, also da, und das soll jetzt nicht heißen, also Lawrence ist kein schlechter Spieler, überhaupt nicht.
Nein.
Er macht unglaublich gut und er ist wahnsinnig athletisch für seine Größe und Physis und Masse, die er hat. Aber da sind wir wieder bei dem Thema Positional Value. Ein Nose Tackle, ein reiner Nose Tackle, der zu dieser Kategorie eben Run-Stopper, Two-Gapper gehört, die einfach so viel Platz auch besetzen und an der Offensive, an der Line of Scrimmage verankern können quasi und da nicht wegbewegt werden. Der Wert von diesen Spielern ist einfach in den letzten Jahren dadurch, dass das Passspiel so dominant geworden ist, deutlich nach unten gegangen. Und wir haben ich habe den immer wieder zu den Patriots und wir haben dann auch zu den Patriots dann gemockt und viele haben den auch als Kandidaten bei den Patriots gesehen, weil die Patriots eine der ganz wenigen Defenses sind, die diese Art Spieler wirklich noch, also nicht kreativ unbedingt, aber intensiv einsetzt. Und in den allermeisten Defenses, und ich vermute, dass die Giants-Defense dazugehören wird unter James Badger, ist ein Spieler wie Dexter Lawrence eigentlich einer, der nicht so einen großen Impact hat, weil er einfach nicht so viele Snaps spielt, weil der einfach nicht so oft auf dem Feld steht. Und das war für mich an dem Spot auch wieder ein Pick, den ich ehrlich gesagt nicht verstanden habe. Also ich habe Lawrence, ich glaube, an meiner auf Position 40 auf dem Big Board, was bei ihm einfach mit dem Positional Value zusammenhängt. Wenn ich jetzt einfach nur aufs Talent gehen würde, dann ist Lawrence wahrscheinlich ein Top 12 Spieler oder irgendwas in dem Draft. Aber man muss halt auch schauen, was der für dein Team macht. Und ja, es ist, also ich will halt auch gar nicht immer auf die Giants so draufhauen, aber was sie machen, ja, verstehe ich nicht.
Lass uns auf Gettleman draufhauen, nicht auf die Giants allgemein, sondern lass uns auf Gettleman draufhauen, weil was der da veranstaltet, das tut, glaube ich, vielen Giants-Fans extrem weh. Das hat ja gar nichts mit der Franchise zu tun, das ist ja
Nein, Person, ich habe ja nichts gegen die Giants.
Genau, ein Personalproblem einfach an der Stelle.
Es ist, also man hat den Eindruck, dass die Giants unter Gettleman generell Football so ein bisschen veraltet denken, dass die Football vor 10 Jahren denken und nicht wie Football heute gespielt wird in der NFL. Und da passt, finde ich, auch dieser Dexter Lawrence Pick rein. Ja, da wären bessere Optionen auf dem Board gewesen wären.
Der Pick ist, den man für Odell Beckham Jr. bekommen hat. Man hat also quasi einen Dexter Lawrence statt Odell Beckham Jr. im Roster. Dann kommt ein Pick, über den wir wirklich nicht viel sprechen müssen, weil wir hatten ihn sogar im Mock. Du hast da schon gesagt, hattest du gar nicht. Wir haben da aber, glaube ich,
Mock hattest du in Denver gegeben, aber wir haben trotzdem drüber
geredet. Wir haben trotzdem drüber gesprochen, dass das wirklich Faust aufs Auge ist. Garrett Bradbury zu den Minnesota Vikings. Absoluter No-Brainer, perfekter Fit. Was soll man dazu noch sagen?
Ja, also alles, was wir eigentlich gesagt haben, die stellen ihre Offense auf die Gary Kubiak, Outside Zone Offense um. Du brauchst einen Center, der sich da bewegen kann. Vikings brauchten sowieso extrem dringend Interior Offensive Line Verstärkung. Bradbury ist der beste Center im Draft, er erfüllt also den Need und er ist der beste Zone-Blocking-Center im Draft, also Faust aufs Auge, einfach.
Nummer 19 waren die Tennessee Titans dran und haben sich Jeffrey Simmons geholt, über den wir auch lange gesprochen haben, aus gewissen Gründen. Ich find's im Grunde keinen schlechten Pick, da einen Interior-D-Liner zu nehmen und Jeffrey Simmons hat enormes Potenzial. Ich traue natürlich ein bisschen Marquise Brown nach, den ich wirklich so, so gern bei den Titans gesehen hätte.
Ja, gut, vielleicht holen sie sich ja Andy Isabella irgendwie.
Es ist nicht morgen. Marquise Brown.
Ja, also Speed in der Offense brauchen sie immer noch. Das können wir jetzt, Storyline können wir bei den Titans immer noch auspacken. Rein vom sportlichen Value ist Simmons da ein super Pick für mich. Das, ich glaube, das muss man einfach sagen. Wir haben ja über das Off-Field haben wir ja gesprochen und dass das ein Thema ist. Es wurde auch zumindest in der NFL Network Übertragung wurde das angesprochen und da auch nochmal das gesagt, was ich ja in Mockdraft auch gesagt hatte, dass eigentlich alles, was man halt gehört hat von ihm jetzt vom College und so weiter, dass er da sich wirklich gewandelt hat und ein anderer Typ ist. Das muss man im Endeffekt jetzt erstmal so hinnehmen und schauen, wie er sich dann verhält. Da kann man jetzt nicht sagen, es ist richtig oder es ist falsch, diese Berichte darüber, wie er sich entwickelt hat. Sportlich, Titans brauchen dringend Pass Rusher. Sie haben ja Cam Wake sich in der Free Agency geholt. Trotzdem, da ist immer noch Bedarf. Und wenn Simmons dann fit ist und du Simmons neben Jarrell Casey stellen kannst, mit Cam Wake noch außen daneben, dann ist das schon nicht so schlecht.
Ja, genau. Der wird jetzt erstmal ausfallen. Vielleicht ja sogar die komplette Saison.
Ja, gibt's Berichte. Also was ich jetzt so gehört habe, war immer so, dass der vielleicht irgendwann im späten Oktober zurückkommen könnte. Aber es ist auch nicht auszuschließen, dass der die ganze Saison verpasst.
An Nummer 20 waren dann die Denver Broncos dran. Das ist das Ergebnis des Trades mit den Steelers, die da vorher dran gewesen wären und haben Noah Fant geholt, den Tight End aus Iowa. Auch wieder so ein Pick, wo ich sage, ja, ist okay, ich hätte andere Spieler, andere Positionen vielleicht bevorzugt, vor allem O-Line oder Cornerback, aber ich kann damit leben.
Ja, Interior O-Line wäre vielleicht sowas. Das wäre so ein Spot, wo man vielleicht einen Cody Ford oder irgendwas in der Richtung oder wenn, also da reden wir ja wirklich eher von Interior Line. Sie haben ja die beiden Tackles jetzt mit Garrett Bowles und Jawan James. Sie mussten schon auch was fürs Receiving Core machen. Noah Fant ist auf jeden Fall der beste Receiving Tight End in dem Draft. Cornerback hatte ich da vielleicht auch gedacht, dadurch, dass es ja diese Trade-Gerüchte um Chris Harris gibt und dass der unzufrieden ist. Aber jetzt sind die Cornerbacks ja echt auch gefallen. Das heißt, du kriegst in der zweiten Runde wahrscheinlich auch noch einen echt guten. Tight End ist immer so ein bisschen ein Risiko. Vor allem bei Noah Fant sprechen wir halt von einem primär einem Receiving Tight End, der ist eben nicht das, was Hockenson ist und vielleicht wird das auch niemals werden. Unter diesen Parametern quasi finde ich den Pick okay, weil es ein Need ist in Denver, auf jeden Fall. Joe Flacco, ein Quarterback, ist der sehr, sehr gerne mit seinen Tight Ends arbeitet und Sand gibt ihnen halt eine Explosivität, vor allem auch in dieser Offense. Man darf ja nicht vergessen, Sanders hat sich verletzt im Dezember die Achillessehne gerissen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Könnte also auch noch oder wird auch noch eine Weile fehlen jetzt erstmal. Dann wird es halt nach Cortland Sutton schon so ein bisschen dünn, was die Receiving-Waffen angeht. Und Noah Fant, wenn nichts anderes, dann gibt er dir zumindest einen explosiven und athletischen Receiver im ersten Jahr.
Dann waren an Nummer 21 die Green Bay Packers wieder dran. Die haben hochgetradet, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja, mit den Seahawks.
Mit den Seahawks haben sie getradet und haben den ersten Safety gedraftet, nämlich Darnell Savage. Und da musste ich sehr schmunzeln, weil wir haben ja die Safeties gar nicht zusammen besprochen. Du wusstest gar nicht, dass Darnell Savage mein Nummer 1 Safety ist. Trotzdem ist er mir zu hoch an der Stelle. Dafür hoch zu traden, das sehe ich jetzt nicht und verstehe es auch nicht so richtig, obwohl ich den Spieler sehr, sehr gern mag. Auch hier wieder so ein Fall, wo ich sage, ja, eigentlich ganz gut, aber zu hoch.
Ja, und auch da muss ich jetzt ein letztes Mal, bevor wir dann tatsächlich zu ihm kommen, wieder Andre Dillard ins Rennen werfen, wo ich mich frage, ob du aus Green Bay Packers Sicht nicht mit einem Offensive Tackle oder generell einem Offensive Lineman besser aufgehoben gewesen wärst. Ich finde den, also Safety ist ja an sich ein Need in Green Bay, das ist ja das eine, aber ich habe halt echt auch deutlich bessere Safeties einfach in der Klasse gesehen und es kommt natürlich auch auf die Rolle an, die du deinem Safety geben willst. Für die Rolle, die Savage vermutlich bekommt, ich hätte lieber zum Beispiel Chauncey Gardner-Johnson genommen an dem Spot. Mhm. Wenn du einen tiefen Safety willst, dann hätte ich sowieso Nazir Adderley genommen, der mein Nummer 1 Safety auch ist. Also es ist so ein bisschen, wie du sagst, an sich ist es okay, Savage zu nehmen, wenn du sagst, es ist der Safety-Typ, den ich will und der gefällt mir echt gut. Aber nicht, dann bleib halt unten sitzen und wenn Savage, falls der weg ist, dann nimmst du halt Chauncey Gardner-Johnson, weil das, also da fand ich, war der Trade nach oben und für Savage, das hat mich auch ein bisschen überrascht. Ich weiß nicht, ob der jetzt da davor weggegangen wäre ansonsten.
Dann haben die Eagles sich ein bisschen nach vorne gearbeitet mit einem Trade mit den Ravens an Nummer 22. Und dass die Eagles eine ganz pleatsche Franchise sind, das haben sie da mal wieder unter Beweis gestellt, weil man wollte offensichtlich einen Offensive Tackle haben. Und an 23 sind die Houston Texans dran, wo jeder wusste, die brauchen einen Offensive Tackle. Die Eagles haben sich davor geschoben und haben sich den vermeintlich besten Offensive Tackle auf dem Board an der Stelle noch geholt, nämlich Andre Dillard.
Ja, das war einfach ein unglaublich cleverer Move von den Eagles und die Texans haben da für mich auch ein bisschen geschlafen. Ja. Also man weiß jetzt natürlich nicht genau, wie das Board aussieht. Vielleicht hatten die Dillard nicht so hoch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Titus Howard, den sie dann mit dem nächsten Pick genommen haben, dass die den vor Andre Dillard hatten und wir alle wissen, wie dringend die Texans Offensive Linemen brauchen. Dann geh halt einen Spot hoch und guck, ob du da irgendwie hochtraden kannst. Die Packers sind ja schon hochgetradet, das heißt, die hätten wahrscheinlich auch nicht mit den Eagles dann nochmal irgendwie zurückgetradet oder irgendwas. Dementsprechend, wenn du aus Texans Sicht irgendwie für einen Midrounder noch den einen Spot nach oben gegangen wärst, hättest du wahrscheinlich einen deutlich besseren Tackle bekommen. Und so haben die Eagles Andre Dillard, der für mich der beste Pass-Protector in dem Draft ist, der wird noch ein bisschen lernen müssen, gerade auch was das Run-Blocking angeht. Das Gute bei den Eagles natürlich ist, er muss ja gar nicht sofort spielen. Also die Eagles haben ja Jason Peters jetzt noch. Da wird Andre Dillard schrittweise als der Nachfolger da aufgebaut und dann den irgendwann ersetzen. Und das ist für die Eagles, finde ich, ist auch wieder so ein Team, wo ich sage, da hätte die erste Runde eigentlich kaum besser laufen können, wenn so wie sie, also an dem Spot, an dem sie gepickt haben, wenn man sich ihre Needs anschaut und wenn man dann schaut, wen sie jetzt bekommen haben.
Du hast es schon gesagt, die Houston Texans haben direkt danach auch einen Offensive Tackle geholt, und zwar Titus Howard. Und ja, ich habe wenig O-Liner gesehen und auch wenig von den einzelnen O-Linern. Trotzdem, ein paar Namen bin ich schon durchgegangen, die eigentlich für die erste Runde in Frage kamen. Titus Howard ist da nie aufgetaucht. Hast du was von ihm gesehen?
Nicht viel, muss ich ehrlich sagen. Also es ist einer der Spieler, von dem ich nicht so viel gesehen habe. Ich weiß, dass er so ein athletischer Freak auch ist, also da auch so ein bisschen ein Upside-Pick ist, der schnell ist für einen Offensive Tackle, also so ein bisschen diese Sachen eben mitbringt, sehr, sehr schnelle Füße auch hat, sehr leichte Füße hat, also auch sich gut bewegen kann. aber so wie ich ihn wahrgenommen habe, auch einer ist, der schon auch noch ein bisschen Zeit brauchen wird. Und wenn, das ist eben genau das, was ich gerade gesagt habe, wenn du mir jetzt die Wahl geben würdest, Andre Dillard gegen Titus Howard, dann ist das keine schwere Wahl.
An Nummer 24 ist dann das passiert, was ich in unserem Mockdraft an Nummer 27 prognostiziert habe. Die Oakland Raiders haben einen Nachfolger für Marshawn Lynch gedraftet und der heißt Josh Jacobs. Natürlich gefällt mir das, wie du dir denken kannst.
Natürlich. Ja, also ich bleibe bei meiner Meinung, dass ich in diesem Jahr keinen Running Back in der ersten Runde gedraftet hätte. Mhm. Ich hätte Josh Jacobs in der zweiten Runde gedraftet und falls er dann wirklich schon weg gewesen wäre, dann hättest du halt entweder Ende der zweiten oder Anfang der dritten Runde geschaut, dass du da einen Running Back findest. Passt aber so ein bisschen eben zu dem, was ich ja vorhin bei den Raiders gesagt habe. High-Floor-Spieler, Spieler, bei denen man sich relativ sicher sein kann, dass sie vielleicht nicht monstermäßig einschlagen werden, aber dass sie gut sein werden, dass sie mindestens solide sein werden, eher tendenziell ein bisschen besser. Jacobs für uns beide der klar beste Running Back, ist ein großer Need in Oakland. Und die Raiders haben sich offensichtlich gesagt, ja, jetzt nehmen wir auch den besten Running Back.
Ja, finde ich absolut richtig tatsächlich auch. Und ich bin ganz froh, dass du nicht so ein krasser Prinzipienreiter bist, so Running Backs darf man erst dann und dann draften, so wie die Leute von Pro Football Focus, die, glaube ich, keinen Running Back vor der vierten Runde draften würden.
Ich glaube ja, das ist das Credo da, so irgendwas.
Ach, das finde ich so albern, das hat doch überhaupt nichts. Also Josh Jacobs, ich will jetzt nicht zu weit ausufern, wir sind schon fortgeschritten, was die Zeit angeht, aber Josh Jacobs ist für mich halt eben auch ein Running Back, der dir auf viele Art und Weise Qualitäten mitbringt und alle drei Downs spielen kann, der im Blocking gut ist, der im Receiving Game gut ist, der eben als Runner gut ist. Also ich finde das vollkommen in Ordnung. Dann kommen wir zur Nummer 25, die Baltimore Ravens. Das ist der Pick, den sie von den Eagles bekommen haben. Haben da dann den, ich glaube, ersten Wide Receiver vom Board geholt.
Als die Raiders gepickt haben, bis dahin war noch kein Running Back, Receiver oder Cornerback vom Board gegangen.
Marquise Brown, der sehr emotional war nach dem Pick. Ja. Ich mag das schon eigentlich grundsätzlich sehr, zusammen mit Lamar Jackson, irgendwie eine spannende Kombo. Es war für mich, oder ist für mich einer der besten Wide Receiver, den es gab. Allerdings hätte ich mir da auch tatsächlich DK Metcalf sehr gut vorstellen können. Oder aber vor allem J.J. Arcega-Whiteside. Aber da habe ich nicht wirklich mit gerechnet. Aber ich hätte eher einen Metcalf da gesehen an der Stelle.
Ja, A.J. Brown war so ein bisschen noch mein Sleeper-Kandidat für die Ravens. So ein Receiver, der alles so ein bisschen kann. Ich finde, bei Marquise Brown auf der einen Seite liest sich das erstmal gut. So hier, wir haben diese run-lastige Offense und dann hast du den Speedster, der dann für die Big Plays so ein bisschen zuständig ist. Und Lamar Jackson an sich ja auch einer, der einen Deep Ball werfen kann. Ich bin da halt echt drüber gestolpert, weil ich das mich noch letztes Jahr erinnert habe, als die Ravens den Quarterback getauscht haben von Flacco zu Lamar Jackson, dass eben John Brown, der Speedster, den sie ja hatten, dass der quasi verschwunden ist. Also John Brown hat eigentlich eine sehr, sehr gute Saison gespielt, solange Flacco noch da war. Und als Lamar Jackson dann übernommen hat, war da irgendwie so gar nichts mehr oder fast gar nichts mehr. Es hat viel, viel weniger, viel, viel kleinere Rolle in den Spielen gehabt. Marquise Brown kann mehr als John Brown. Der kann gerade, das haben wir bei Oklahoma, hat man das immer wieder gesehen, wenn die diese kurzen Crossing Routes laufen und er dann den Ball fängt und Yards nach dem Catch produzieren kann. Das ist eine Riesenqualität von ihm. Die werden wir sicher auch in Baltimore sehen. Aber für mich sind die Ravens da echt noch nicht fertig. Also da muss noch sowas in die Richtung, ob es jetzt Arcega-Whiteside ist oder wie auch immer, oder A.J. Brown. Aber da muss noch was in Richtung physischer Receiver in meinen Augen kommen.
Die Washington Redskins haben richtig Bock bekommen, nachdem sie an 15 Dwayne Haskins gekriegt haben und haben sich nach vorne getradet an Nummer 26, haben den Pick von den Colts bekommen und da bei Montez Sweat zugeschlagen.
Ja, ist für uns beide ja, glaube ich, noch in dieser relativ hohen Range jetzt insgesamt, was die Edge-Rusher angeht. Ist natürlich auch wieder so ein bisschen Need. Washington brauchte dringend Edge-Rusher, das war ein ganz, ganz großes Thema. Und Sweat hat immenses Potenzial, immenses athletisches Potenzial. Ist ein unglaublich explosiver Edge-Rusher, der aber auch jede Menge Power hat. Ist nicht der Edge-Bender, der Burns beispielsweise ist oder der auch Josh Allen sein kann. Aber du hast da auf jeden Fall auch einen riesen Need mit einem Spieler, adressiert, der halt auch in die erste Runde vom Talent her, denke ich, gehört.
Dann sind wir jetzt bei 27, ne? Genau. Die Oakland Raiders zum dritten Mal, darüber haben wir schon gesprochen. Da muss man, glaube ich, gar nicht mehr so viel zu sagen. Sie haben sich einen Safety geholt, Jonathan Abram. Ja, ist für mich auch ein bisschen hoch an der Stelle, vor allem, weil ich mir da persönlich einen Greedy Williams gewünscht habe.
Ja, Greedy Williams wäre, fände ich, hätte ich da auch besser gefunden. Ich hätte da generell, also generell Cornerback, das hätte auch einer der anderen sein können. Ich fand auch, der Value war da bei anderen Positionen höher, ob es dann, ob es Jerry Tillery, der ja dann mit dem nächsten Pick ging, beispielsweise. Ja, also passt halt auch wieder zu dem. Es ist, ich hätte es anders gemacht. Ich kann so ein bisschen verstehen, warum sie es machen. Sie minimieren das Risiko ein bisschen damit, aber sie lassen halt echt auch Value liegen. Das muss man schon ganz klar sagen.
Du hast es angesprochen. Danach gab es dann den Jerry Tillery Pick, der Interior D-Liner, der zu den Los Angeles Chargers an Nummer 28 gegangen ist. Wir haben damit ein bisschen gerechnet, dass der nicht so hoch vom Board geht, wie er bei uns jetzt zum Beispiel unterwegs war, aber grundsätzlich ein sehr guter Pick, oder, für die Chargers?
Ja, super Pick, super Pick. War einer meiner Lieblingspicks in der ersten Runde tatsächlich, was Team-Fit und Value angeht. Die Chargers brauchten Defensive Tackle, sind ein Team, was jetzt im Win-Now-Modus ist. Also wenn wir jetzt davon sprechen, wer so an Defensive Tackles in der zweiten Runde ging, haben wir über die Titans gerade gesprochen, Jeffrey Simmons, der wird dir halt vielleicht die ganze Saison nicht zur Verfügung stehen. Chargers sind ein Team, was jetzt echt nochmal angreifen kann und was, glaube ich, auch berechtigte Ambitionen hat Richtung Playoffs und auch mehr. Tillery kann, glaube ich, der muss noch ein bisschen geschulter in allem werden. Der muss noch ein bisschen sich weiterentwickeln, was die Position angeht, was Technik angeht, all diese Sachen. Aber an sich ist der schon richtig stark als ein Interior Pass Rusher, als einer, der mit seinen langen Armen, mit der Power, die er dann hat, da haben wir den Bull Rush bei ihm ja immer wieder gesehen. Der war unglaublich stark, weil wenn er seine langen Arme platzieren kann, dann baut er eine Power auf, dass du als Offensive Lineman da eigentlich nicht mehr wegkommst. Und dann sprechen wir natürlich von einem Team, wo auf der einen Seite Joey Bosa und auf der anderen Melvin Ingram und du noch als Nose-Tackle Brandon Mebane hast. Also da ist für mich jetzt echt, also die Chargers mit dem Pick wurden deutlich, deutlich besser. Und das war für mich echt einer, das so ein bisschen, so leicht, so nicht ganz so extrem, aber leicht hat es mich an Derwin James letztes Jahr erinnert, dass echt ein sehr, sehr guter Spieler den Chargers so ein bisschen in den Schoß fällt.
Nummer 29 wandern die Seattle Seahawks dran. Das ist der Pick, den sie aus dem Frank Clark Trade bekommen haben von den Chiefs und haben da auch die gleiche Position geholt, wie Frank Clark es ist, nämlich ein Edge Rusher. LJ Collier. Wird er so ausgesprochen? Ich glaube schon, oder?
Ich glaube auch, ja.
Überraschend, ja. Oder? Überraschend. Den habe ich überhaupt nicht in der ersten Runde gesehen.
Es ist für mich ein Need-Pick, muss man ehrlich sagen. Es ist für mich, sie haben halt Clark abgegeben, sie hatten jetzt einen riesen Edge-Rusher-Need. Für mich ist es ein Need-Pick. Gerade wenn man sich anschaut, die Seahawks hatten ja 29 und 30 eigentlich, bevor sie 30 eben an die Giants weggetradet hatten, also hatten zwei Picks hintereinander. Ich glaube, dass du diese Defense echt hättest transformieren können, wenn du mit den beiden Picks Nazir Adderley und Byron Murphy gedraftet hättest. Wenn du einen Cornerback gedraftet hättest, der outside und im Slot spielen kann, und einen Free Safety, den die Seahawks auch dringend brauchen. Jetzt gehen sie stattdessen in den Edge Rusher, wo sie jetzt Frank Clark gerade weggetradet haben, und auf mich wirkt es, als wäre es ein primär Need-Pick. Und ja, Collier ist vielseitig auch ein bisschen, den kannst du inside und outside an der Line of Scrimmage aufstellen, aber der Value für mich wäre bei den Seahawks mit den beiden Pick echt gewesen, zu sagen, okay, wir holen uns jetzt unseren Free Safety und wir holen uns einen Cornerback, der sofort starten kann, ob es im Slot oder Outside ist, und da verbessern wir wirklich signifikant unsere Coverage. Collier ist für mich schon dann deutlich mehr eine Wildcard, wie viel besser der die Defense wirklich macht.
Die New York Giants hatten dann noch mal Lust, auch einen dritten Pick in der ersten Runde zu haben. Der Pick hatte eine lange Reise. Ja. New Orleans, Green Bay, Seahawks und dann Giants. Und mit diesem Pick haben sie sich den ersten Cornerback des Drafts geholt, DeAndre Baker. Ein bisschen überraschend, weil du hattest nur einen vor ihm, glaube ich. Ich hatte sogar zwei andere Cornerbacks vor ihm. Die haben wohl offensichtlich großes Interesse gehabt, vor allem DeAndre Baker im Roster zu sehen.
hatten wir ja so auch gesagt bei den Cornerbacks, dass man da ähnlich wie bei den Receivern eigentlich unterscheiden muss, was ist, wer ist ein Zone-Corner primär, wer ist besser in Man, wer ist ein guter Press-Corner, wer ist ein guter Off-Corner. Und Baker war ja für mich so ein bisschen der beste All-Around-Corner in diesem Draft, also der alles so ein bisschen kann, physischer Corner, ein guter Tackler, das da auch alles mitbringt. Ehrlich gesagt war das für mich der beste Giants-Pick am ersten Tag.
Ja gut,
Tag
das war nun nicht schwer, ne?
Und selbst wenn sie ihn mit einem von ihren früheren Picks gedraftet hätten, wäre es für mich wahrscheinlich der beste Giants-Pick gewesen. Also ich finde, Baker
6.
ist ein guter Spieler.
Schwierig.
Also Baker, finde ich, ist ein sehr guter, einfach ein rundum guter Cornerback. Ich weiß nicht, ob er jemals so ein Elite-Corner wird, aber an sich ist das ein Pick, der mir an dem Spot gut gefällt und der, finde ich, auch vom Value her voll in Ordnung ist.
Ja, ich hätte, wie gesagt, einen der beiden anderen lieber gesehen, aber gut. An Nummer 31 gab es dann den zweiten Offensive Tackle, mit dem ich mich vorher rein gar nicht beschäftigt habe, wo ich auch den Namen noch nie gehört habe, tatsächlich bis dahin. Caleb McGarry.
Ja, physischer Spieler. Sehr, sehr physischer Spieler. Das wurde auch, glaube ich, in der Übertragung so ein bisschen gehighlightet. Ist für mich das eigentlich, also ich hatte es ja vorhin bei den Falcons schon gesagt, dass die offensichtlich das Ziel haben, ihre Offensive Line zum, also wirklich Tiefe zu geben und vielleicht auch Spieler, die ein, zwei verschiedene Positionen spielen können. Und dann aber generell einfach eine Line zu haben, die, also ich will es gar nicht sagen, dominant sein kann, aber die eine gute Mischung aus Physis und Zone-Blocking und dazu eben auch eine gewisse Tiefe haben. Und letztes Jahr war das eben nicht der Fall. Ich glaube, dass McGarry noch ein bisschen Zeit brauchen wird in der NFL. Ich weiß nicht, ob der sofort starten kann oder sollte. Aber grundsätzlich haben die Falcons hier vielleicht echt eine gute Grundlage mit dem Draft gelegt, auch wenn es teuer war insgesamt, jetzt da noch mal in die erste Runde hochzukommen. Aber du hast jetzt zwei Offensive Linemen, die perspektivisch beide Starter werden sollten.
Und last but not least, an Nummer 32 waren dann die New England Patriots dran. Da haben wir ja wirklich auch drüber gesprochen, was man da alles machen könnte. Sie haben sich dann tatsächlich, vielleicht ein bisschen überraschend, für Wide Receiver entschieden. Ein sehr spannender Pick. Sie haben sich nämlich für einen Keel Harry entschieden. Mhm. Und das, glaube ich, finden wir beide recht spannend, oder?
Ja, gefällt mir echt gut. Also für mich passt der super zu den Patriots. Ein Spieler, der ja im College viel Outside gespielt hat. Ich sehe ihn in der NFL primär als so ein Big Slot Receiver. Und wir haben ja drüber geredet. Die Patriots waren ja an diversen Slot Receivern dran in der Free Agency. Die haben ja Adam Humphries versucht, Cole Beasley haben sie ja versucht, Golden Tate ja wohl auch. Sterling Shepard haben sie ja wohl irgendwie dann als eine Trade-Anfrage oder versucht da irgendwie einen Trade in die Wege zu leiten. Also die wollten einen Slot Receiver haben. Ein Keel Harry, finde ich, gibt ihnen A, diesen Slot-Receiver, und zwar meiner Meinung nach einen sehr, sehr guten, potenziell sehr, sehr guten, der physisch ist, der ist natürlich groß, sehr gefährlich nach dem Catch ist, aber er kann eben auch Outside-Snaps bekommen. Also es ist jetzt keiner, genau, der nur auf eine Slot-Rolle reduziert ist, genau. Und das ist, also ich sehe ihn primär im Slot, aber du kannst ihn auch Outside hinstellen. Er kann vertikal attackieren, er kann Contested Catches gewinnen, er hat Physis, er hat aber auch eben diese Vision mit dem Ball in der Hand, dass er dann nach dem Catch richtig gefährlich ist. Ja. Und der passt für mich ideal zu dem, was die Patriots machen wollen. Und ich glaube, es ist wieder eine gute Lektion, dass man nie sagen sollte, die Patriots machen dieses und jenes nicht, weil letztes Jahr haben sie auch einen Running Back in der ersten Runde genommen, was auch niemand vorher dachte.
Schocker, ne? Absoluter Schocker.
Einen Receiver in der ersten Runde genommen. Und also die Patriots haben da für mich, ich hatte den ja genau auch in der Range, Ende erste, Anfang zweite Runde, finde ich, ist ein guter Pick und einer, der super nach New England passt.
Ja, also wie gesagt, du hast eigentlich alles zu ihm gesagt, aber vor allem eben, dass du ihn outside und im Slot aufstellen kannst, macht ihn für die Patriots gerade besonders spannend, weil wenn ein Team solche Vorzüge nutzen kann und kreativ mit Spielern umgehen kann und sie kreativ einsetzen kann, auch in der Offense, dann ja eben die Patriots. Und es ist mein Nummer 4 Wide Receiver. Bei dir war er, glaube ich, auch ziemlich weit oben. Das ist schon ein interessanter Pick.
War bei mir auch die 4, ganz genau. Also der wird auch früh eine Rolle haben. Der gilt auch als einer, der sehr, sehr disziplinierter Arbeiter ist, der schon sehr zuverlässig, sehr erwachsen, in Anführungszeichen, ist. Das passt eigentlich alles. Das passt, finde ich, alles sein spielerisches Profil, das, was man von ihm als Typ, als Profil mitkriegt, das passt einfach alles zu den Patriots.
Das waren unsere Einschätzungen zu allen 32 Picks aus Runde 1. Wann geht's heute weiter mit Runde 2?
1 Uhr müsste es heute weitergehen, wenn ich.
Runde 2 und 3 ist das, glaube ich, dann schon. Ne?
Genau, 2 und 3. Und sind ja echt noch, also richtig, ja, richtig gute Spieler. Und das ist genau das, was wir vorher auch gesagt haben. Jetzt, finde ich, bekommt der Draft seinen Value. Zweite Runde, dritte Runde, in manchen Positionen auch noch die vierte Runde. Da, finde ich, ist dieses Jahr im Draft echt, echt der Value zu finden. Und deswegen macht es ja auch Sinn dann für manche Teams, wie jetzt die Coles beispielsweise, zu sagen, dass man eben aus der ersten Runde rausgeht und die extra Picks mitnimmt. Die Rams haben es ja auch gemacht.
Ja.
Und du dann eben die Möglichkeit hast, in diesen zweite, dritte, vierte Runde mehrmals so mehrere Shots quasi hast, um einen von diesen Spielern zu bekommen.
Ja, besonders spannend finde ich, dass tatsächlich DK Metcalf nicht in Runde 1 gegangen ist, wo es Top 10 Diskussionen oder Top 10 Hype gab, finde ich schon interessant, aber ja, noch ein paar
Drew
andere.
Also, ist auch noch da.
Bitte?
Also, Drew Lock, dachte man ja eigentlich auch relativ sicher, dass der in der ersten Runde geht.
Da muss ich mal kurz sagen, dass ich die Prediction getroffen habe. Ich habe gesagt, oder weiß ich gar nicht, ich habe gesagt, es sollten nur 2 gehen, ich glaube aber 3. Irgendwie so.
Irgendwie sowas, ja. Also auf jeden Fall 3. Ich dachte tatsächlich, dass 3 bis 4, aber auf jeden Fall 3 und die halt höher gehen. Ich dachte nicht, dass, also dass Haskins bis 15 halt geht. Gut. Was mich überrascht hat, war echt, wie kritisch doch offenbar die Cornerback-Klasse gesehen wird, dass wir nur einen mit Baker hatten und der sehr, sehr spät. Also, ja, dass Byron Murphy noch auf dem Board ist, dass Greedy Williams noch auf dem Board ist. Auch dahinter sind ja einige Cornerbacks, die, wo man eigentlich dachte, die könnten vielleicht so in die erste Runde gehen, ob das ein Rock-Jahr-Sinn ist. Da gibt's ein paar Kandidaten. Und dann eben die Wide Receiver. Ich glaube, wir werden jetzt früh sehen in der zweiten Runde, dass die Offensive Linemen vom Board gehen, Cody Ford, Dalton Reisner, also diese Kandidaten. Und dann, denke ich, beginnt irgendwann dieser Receiver-Run mit Metcalf, mit Hakeem Butler, mit AJ Brown, irgendwann Andy Isabella auch, Asega Whiteside. Die werden dann alle, glaube ich, oder viele von denen werden morgen irgendwann so in der Mitte der Zeit quasi, Mitte zweite bis Mitte dritte Runde irgendwann gehen.
Darüber werden wir kommenden Donnerstag sprechen, über all das, was noch passiert ist, über unsere Lieblingspicks, über was ist das Gegenteil von Lieblingspicks, unsere
Unlieblingspicks.
Oh, yeah. Ihr merkt, wir haben beide nicht so viel geschlafen. Es gibt einige Sätze, die nicht richtig vervollständigt wurden, einige Wörter, die falsch benutzt wurden, aber seht es uns nach, wir haben sehr wenig geschlafen, Adrian noch gar nicht, ich nur sehr wenig. Oh, ich lege mich ins Bett. Wir hören uns dann nächste Woche Donnerstag wieder mit der nächsten Draft Review. Bis dahin, macht's gut, habt eine schöne Woche. Tschüss.
Ciao, ciao.